SWR 2 Leben.
Asperger war ein guter Kinderarzt. Seine, ich glaube, zwei Töchter sind auch Kinderärzte geworden.
Sagt Waltraud Heupel. Als Kinder waren sie und ihre Schwester Annemarie Patienten von Hans Asperger. Nach dem berühmten Forscher ist das Asperger-Syndrom benannt.
Und damit ich ja nicht krank werde, bin ich unter die Höhensonne vom Dr. Asperger gekommen. Die habe ich noch immer vor mir. Ich bin auf einer Liege gelegen und da musste ich schon brav liegen. Und er war ein ganz ein Lieber. Er war katholisch. Er war sehr, dadurch, weil er selbst 5 Kinder hatte, war er sehr darauf aus, sich um die Kinder besonders zu kümmern, nicht nur um die seinen. Später als Arzt in der Universitätskinderklinik, wenn er Zeit gehabt hat, war er immer bei den Kindern und hat ihnen Adalbert Stifter vorgelesen.
Waltraud Heupel lebt zusammen mit ihrem Mann in einer Wiener Altbauwohnung im Bezirk Leopold. Sie war Lehrerin und studierte Geschichte, Kunst, Kunstgeschichte, Grafik und Malerei. Wer sie besucht, der könnte meinen, er sei in einem Kunstmuseum. Überall in der Wohnung hängen Bilder und Gemälde. Nur ein Bild hebt sich von den anderen ab. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie von ihrer kleinen Schwester Annemarie, die nur 4 Jahre alt wurde. Sie litt an Rachitis. 1941 kam sie daher in die Wiener Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund. Dort hätten ihr die Ärzte nicht mehr helfen können, hieß es. Schließlich sei sie damals an einer Lungenentzündung gestorben. Jahrzehnte später, Ende der 90er Jahre, erfährt die Geschichte um den Tod ihrer Schwester eine Wendung. In einer Fernsehsendung hört Waltraud Heupel von Kindern, die wie ihre Schwester am Spiegelgrund untergebracht waren.
Ich kam in das Wohnzimmer hinein, mein Mann hat gerade Nachrichten gehört und ich hörte das Wort Spiegelgrund. Das war für mich, was war das jetzt? Mein Mann hat Zeitung gelesen daneben und er sagte, da hat es etwas gegeben über den Spiegelgrund, das hat er sich noch gemerkt so nebenbei und da geht es um die getöteten Kinder in der NS-Zeit. Und das war für mich der Anlass. Das war im März 1997.
Waltraud Heupel begann zu recherchieren. Sie wollte genau wissen, was damals am Spiegelgrund passiert war. Sie fragte sich, ob ihre kleine Schwester auch ermordet worden war. Fast 10 Jahre lang suchte sie nach Akten, Krankenberichten und ärztlichen Gutachten und wertete alles aus. Am Ende stand fest, insgesamt 789 Kinder vom Spiegelgrund fielen der NS-Euthanasie zum Opfer. 2006 veröffentlichte Waltraud Heupel ihre Ergebnisse. In ihrem Buch dokumentierte sie ausführlich die Krankengeschichten und den Tod der Kinder vom Spiegelgrund. Und sie fand heraus, dass ihre kleine Schwester ebenfalls dort umgebracht worden war. In den nächsten Jahren erschienen 2 weitere Bücher von Waltraud Heupel. Der Medizinhistoriker Dr. Herwig Tschech von der Universität Wien schätzt ihre Arbeiten sehr. Er hat nun eine Studie vorgelegt über den weltweit bekannten Forscher Hans Asperger. Aus der Studie geht hervor, auch Hans Asperger war an der NS-Euthanasie beteiligt. Er überwies mindestens 2 Kinder an den Spiegelgrund. Das stellt das Bild auf den Kopf, was die Öffentlichkeit bisher von Hans Asperger hatte.
Also ich habe mich sehr lange mit der Geschichte von Hans Asperger beschäftigt und da habe ich einmal begonnen, die Archivalien, die so nahe lagen, zu sichten. Und was dabei zutage gekommen ist, dass einfach die, ich sage mal, herkömmliche Geschichte von Hans Asperger als jemand, der sich herausgehalten hat, der sich vielleicht am Rande des Nationalsozialismus bewegt hat, aber immer in einer inneren und äußeren Distanz, der vielleicht sogar ein Widerstandskämpfer war, zumindest Kinder unter seiner Obhut, geschützt hat, vielleicht sogar gerettet hat vor dem NS-Regime, dass diese Geschichte insgesamt nicht haltbar ist.
Hans Asperger hat sich vielmehr den Nazis angedient und war an der NS-Kindereuthanasie beteiligt. Am 17. Juli 1941 überwies er die 3,5-jährige Hertha Schreiber in die Jugendfürsorgeanstalt am Spiegelgrund. In seiner Überweisung schrieb er, das Mädchen leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung, an einem motorischen Rückstand und bei ihr läge eine Idiotie vor.
Er spricht da von einer nötigen, dauerhaften Unterbringung am Spiegelgrund. Er spricht davon, dass das Kind eine unerträgliche Belastung für die Mutter darstellen muss, die noch für gesunde Kinder zu sorgen hätte.
2 Monate später verstirbt das Mädchen an einer Lungenentzündung, so die offizielle Todesursache. Auch ein weiteres Mädchen hatte Asperger in die Anstalt am Spiegelgrund überwiesen.
In beiden Fällen war es so, dass die Mütter grundsätzlich damit einverstanden waren, dass die Kinder getötet werden würden oder dass sie zumindest das als Erleichterung wahrgenommen haben. Und in beiden Fällen hat eben Hans Asperger persönlich diese Überstellung veranlasst und zu verantworten.
Es war ein offenes Geheimnis, dass diese Tötungen stattfinden. Zum Teil wussten das ja sogar Eltern von behinderten Kindern, dass Tötungen stattfinden. Zum Teil haben eingebildet, es gab sogar Eltern, die auf die Ärzte zugekommen sind und gefragt haben, ganz vorsichtig, ist es nicht möglich, dass mein Kind erlöst wird oder solche Dinge. Also das heißt, wenn sogar die Bevölkerung das weiß, es wäre extrem überraschend, wenn Ärzte, die direkt damit befasst sind und auch die durchführenden Ärzte persönlich kennen, wenn die das nicht gewusst haben sollen. Also das halte ich für völlig ausgeschlossen.
Ergänzt der Medizinhistoriker Professor Volker Rölke von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er hat mit Herwig Tschech zusammengearbeitet und auch über die NS-Euthanasie geforscht.
Man muss auch betonen, Hans Asperger war keine zentrale Figur der Kindereuthanasie in Wien. Das ist nicht der Fall. Hans Asperger hat sich tatsächlich soweit es sozusagen ohne Gefahr für seine Karriere ging, herausgehalten. Er war sicherlich niemand, der jetzt innerlich vom Nationalsozialismus überzeugt war. Er ist der Partei nicht beigetreten, er hat sich selbst nicht als Nationalsozialist verstanden. Aber er hat sich in diesem nazifizierten Milieu sozusagen seit 1930 bewegt wie ein Fisch im Wasser. Und er war auch mit den Tätern am Spiegelgrund beruflich sehr eng vernetzt.
Also das passt eigentlich gar nicht in dieses. Aber er musste natürlich Kinder beurteilen, die sehr beeinträchtigt waren. Ich glaube, das ist einem Arzt schon erlaubt. Und daher bin ich irgendwie erschüttert, dass er plötzlich unter die Verbrecher kommt.
Das Interessante und eben sehr beunruhigende, irritierend beunruhigende an diesen Fällen ist ja gerade, dass auch hochkarätige Wissenschaftler, gute Ärzte, gute Dozenten unter bestimmten Kontexten bereit sind, die Menschen, die ihnen anvertraut sind, Patienten oder Versuchspersonen, zu schädigen, bis hin zur Tötung, um Forschung durchführen zu können.
Aspergers Karriere begann 1935. Er leitete für die nächsten Jahrzehnte die heilpädagogische Abteilung der Kinderklinik an der Universität Wien.
Es gibt ja noch eine weitere Episode, die meiner Ansicht nach sehr schwer wiegt. Und zwar war er als Gutachter der Stadt Wien für die Belange der Heilpädagogik Teil einer Gutachterkommission. Und diese Kommission, das waren 7 Personen, aber Hans Asperger war sozusagen derjenige Experte mit dem heilpädagogischen Expertenwissen, mit der heilpädagogischen Autorität. Diese Kommission hat eben sämtliche Patienten einer Kinderabteilung, einer psychiatrischen Anstalt durchgesiebt, durchbegutachtet, mit dem expliziten Ziel, die Kinder in Kategorien einzuteilen, wer sozusagen noch in die Schule gehen könnte, wen man in einer Anstalt noch fördern konnte und wer eben sozusagen als hoffnungsloser Fall, als bildungsunfähig der Kindereuthanasie zuzuführen wäre.
Insgesamt 35 Kinder sortierte die Kommission aus. Daran war Hans Asperger beteiligt, wie die neuen Forschungsergebnisse belegen. Die Präparate und die Gehirne der getöteten Kinder kamen in große Gläser, gefüllt mit Formaldehyd. Sie sollten der Wissenschaft erhalten bleiben.
Also die eigentliche Forschung an diesen Präparaten fand eigentlich zum überwiegenden Teil erst nach 1945 statt. Aber die wirkliche wissenschaftliche Verwertung der Spiegelgrundopfer beginnt Anfang der 50er Jahre, von 1952 circa, und zieht sich bis in die frühen 80er Jahre.
Auf einem der Gläser mit einem weißen Etikett steht der Name von Annemarie, der kleinen Schwester von Waltraud Heupel.
Na, ich habe mit ihr gespielt und dann war sie plötzlich verschwunden und dann habe ich auch die Todesnachricht Ich habe das Telegramm übernommen und brachte es der Mutter in die Waschküche. Sie machte es auf und fing bitterlich zu weinen an. Und die aufgeregte Nachbarin fragte, was los ist. Und die Mutter hat natürlich nur leise gesprochen, ohne mich zu belasten und überhaupt. Und dann hörte ich das Wort Versuchskaninchen und musste das für mich allein bewahren, Jahrzehnte. Allein dieses Wort Versuchskaninchen war schon eine Erklärung, obwohl ich als Kind, als Sechsjähriges nicht wusste, was ein Versuchskaninchen ist. Aber Kinder durften Erwachsene nie fragen, nur wenn sie gefragt wurden.
Schon früh litt ihre Schwester Annemarie an Rachitis. Sie wurde in den Spiegelgrund eingeliefert. Gut ein Jahr später, am 26. September 1942, als sie 4 Jahre alt war, bekamen ihre Eltern die Nachricht, Annemarie sei an einer Lungenentzündung gestorben. Erst bei ihren Nachforschungen in den 90er Jahren fand Waltraud Heupel heraus, was mit ihrer Schwester wirklich passiert war. Sie zeigt mir die Krankenakte. Zunächst hatte der Amtsarzt ihre Schwester untersucht und festgestellt,
kräftiges, aber kleines Kind, Fettpolster gut, also jedenfalls keine Missbildung, Rachitis gravissima in Heilung.
Dennoch kam sie in den Spiegelgrund und zu dem dortigen Abteilungsleiter Dr. Heinrich Gross. Er schickte die meisten Kinder in den Tod. Seine Diagnose bei Annemarie fiel vernichtend aus.
Diagnose Idiotie, das schreibt Gross. Nach dem, was der Amtsarzt geschrieben hat. Und damit war es beschlossen. Da steht Schädelumfang, ein für sein Alter stark zu klein, unterentwickeltes Kind im mittelmäßigen Ernährungszustand. Wenn Sie sich die Fotos anschauen, ein gut ernährtes Kind eigentlich. Da hat sie gewohnt, das habe ich alles aufgesucht. Das ist ein erschreckendes Foto, das untere. Da sitzt sie vor dem Gross und er fotografiert sie. 2 Tage später, Kreislaufschwäche, sehr schlechte Atmung, Schlechtmeldung an die Angehörigen. Wieder einen Tag später, 8 Uhr, Exitus letalis. Und das geht bei den Kindern so durch.
Waltraud Heupel zeigt auf ein Regal in ihrem Arbeitszimmer. Dort stehen 24 Aktenordner mit den Krankenakten der getöteten Kinder vom Spiegelgrund. Sie lagen verstreut in Wiener Kliniken. Niemand interessierte sich dafür. Doch bis Waltraud Heupel alle Akten und Unterlagen zusammen hat, vergehen viele Jahre.
Ja, und er hat mir versprochen, ich bekomme die Krankengeschichte. Das war für mich das Um und Auf. Und ich habe sie auch bekommen, kopiert. Und dann habe ich begonnen.
So bekam Waltraud Heupel zum ersten Mal Einblick in die Krankengeschichte ihrer Schwester. Dann macht sie sich an die Arbeit. Sie schreibt auf, wer wann in den Spiegelgrund kam, wie die Diagnosen ausfielen und wie die Ärzte und Pfleger die Kinder nach und nach krank machten, ihre kleinen Körper schwächten. Sie verabreichten ihnen übermäßig Luminal und Morphium. Häufig kam es dann zu einer Lungenentzündung. Diese Todesursache stand in den meisten Krankenakten.
Zuerst musste ich einmal transkribieren und dann musste ich überlegen, dann habe ich mir den Schirembel gekauft, das Arztbuch und dann ist es immer grausamer geworden. Und eigenartigerweise, es hat dann gleich begonnen, weil ich dann auch lauter geworden bin, indem ich nämlich manchen Menschen erzählt habe davon.
Nächtelang sitzt Waltraud Heupel an ihrem Schreibtisch, durchforstet die Akten der getöteten Kinder.
Ich habe lang gearbeitet, ja. Ich habe 1997 begonnen und 2006 ist das erste Buch herausgekommen. Ja, das war furchtbar. Ich musste mich nämlich auch um alles kümmern. Ich habe alle Kopien, alles, was ich besorgen musste oder wohin fahren musste, musste ich mir selber zahlen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das eine Frechheit. Ich habe vorher noch komischerweise 1999 das goldene Verdienstzeichen der Stadt Wien gekriegt für meine Arbeit, die ich vorher 20 Jahre gemacht habe.
Zwischen 1940 und 1945 sterben in Deutschland, Österreich und in den besetzten Ländern Frankreich, Polen und der Sowjetunion 5000 behinderte Kinder. Der Spiegelgrund war die zweitgrößte Anstalt der NS-Kindereuthanasie. Der Tod ihrer kleinen Schwester treibt Waltraud Heupel an, noch intensiver zu forschen.
Es war wirklich furchtbar. Ich habe eine gute Zusammenarbeit gehabt mit der Leitung des Wiener Stadtarchivs und ich durfte mir vieles kopieren, was für meine Arbeit wesentlich war. Das habe ich aber bis dahin alles selber finanziert. Und dann habe ich einmal an alle Stadthauptleute, also alle Bundesländerhauptleute, Ansuchen geschrieben, dass ich mache das und das und ich will das für jedes Bundesland machen, weil ja das alles auch dort konserviert war. Und dann habe ich ganz interessante Antworten gekriegt und jedes Bundesland hat mir eigentlich geholfen, sogar der Haider. Der hat mir 1000 Euro oder Schilling, ich weiß es gar nicht mehr, was das war, und einen netten Brief dazu geschrieben. Einen persönlichen Brief. Und das hat mich sehr erstaunt.
Waltraud Heupel führt alles akribisch auf. Wann die Kinder starben, wie die Eltern getäuscht wurden mit einer falschen Todesursache.
Ich habe mich auch nicht gekümmert, ob ich den Namen der Opfer nennen darf oder nicht. Und da haben mir immer wieder welche gesagt, das kannst du doch nicht machen. Und auch in Deutschland, ich habe es gemacht. Und zuerst war die Aufregung groß und jetzt ist es üblich, vor allem in Deutschland. Wenn ich nicht mehr weitergekonnt habe, habe ich immer gesagt, Kinder, jetzt müsst ihr mir wieder helfen. Ich tue es für euch und ihr macht es für mich.
Jahrelang durchforstete Waltraud Heupel die Akten auch der anderen Kinder und dokumentierte ihren Tod. Damals ahnte sie noch nicht, dass ihr Arzt Hans Asperger Kinder in den Spiegelgrund überwiesen hatte. Medizinhistoriker Herwig Tschech.
Also wenn man sich jetzt anschaut, die Ebene von Aspergers Publikationen ab 1938, dann sieht man, dass er sehr schnell versucht hat, sich im Grunde anzubiedern. Und das macht auf zwei Ebenen. Er äußert sich sozusagen einerseits dahingehend, wie wichtig die nationalsozialistische Revolution auch für die Medizin ist, wie weitgehend und tiefgehend die Umwälzungen, die da eben stattzufinden hätten. Er begrüßt die Sterilisationsgesetze, die damals in Österreich noch nicht in Kraft waren, aber eben schon in Diskussion waren, insbesondere in Fachkreisen.
Gleichzeitig sprach sich Asperger dafür aus, schwierige Kinder zu fördern. Kinder, die für die Gesellschaft noch nützlich sein konnten. Jene Kinder sollten daher behandelt werden. Diese Auffassung vertraten auch die Nazis und sie war Grundlage der damaligen Heilpädagogik. Volker Rölke, Medizinhistoriker an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Es gab auch eben quasi eine Zwischenkategorie von Kindern, die durchaus vielleicht nicht therapierbar sind, aber in einem bestimmten minimalen Umfang eben doch erziehbar sind, sodass sie einfache Aufgaben durchführen können, also dass sie zu irgendeiner nützlichen Tätigkeit in der Lage sind, ohne dass sie jetzt richtig gesund gewesen wären. Also es war klar, dass sie langfristig oder auf Dauer behindert sein würden, aber sie waren aus der Sicht der Ärzte immerhin noch so weit erziehbar, dass sie eben einen gewissen Nutzen für den Volkskörper, für die Volksgemeinschaft oder sowas darstellen würden. Auch die hatten die Chance zu überleben. Aber diejenigen, die eben weder therapierbar noch auch erziehbar waren hin zu einer minimalen Arbeitsfähigkeit, die sollten beseitigt werden.
Die nicht therapierbaren Kinder galten bei den Nazis als lebensunwert. Dazu zählten auch die zwei Mädchen, die Asperger in den Spiegelgrund überwies und sie wohlwissend in den Tod schickte.
Ein gewisser Prozentsatz der Patienten, Patientinnen, die er sieht, fallen in diese Kategorie. Und was wir sehen, wenn wir seine Gutachten, seine Diagnosen uns ansehen, ist, dass er da regelmäßig sehr harsch geurteilt hat.
Nach 1945 setzte Hans Asperger seine Karriere unbehelligt weiter fort. Von 1957 bis 1962 leitete er die Innsbrucker Kinderklinik. 1957 wurde er Professor für Pädiatrie in Innsbruck und 1962 in Wien. 1964 wurde er Präsident der Internationalen Gesellschaft für Heilpädagogik. Schon 1944 gelang es ihm, eine besondere Form des Autismus zu entdecken. Er erkannte, manchen Kindern fällt es schwer, die Gestik und Mimik ihrer Mitmenschen wahrzunehmen und sie einzuordnen. So können sie sich kaum austauschen. Das sogenannte Asperger-Syndrom wurde schnell zu einem medizinischen Fachbegriff, weltweit. Hans Asperger trat oft im Fernsehen auf, wurde um Rat gefragt. Auch im österreichischen Rundfunk war er oft zu hören. In einer Sendung aus dem Jahr 1968 erklärte Asperger, wie wichtig eine enge Bindung zwischen Eltern und Kind sei, auch bei der sexuellen Aufklärung. Im Spiegelgrund wurden Kinder dagegen schon im frühen Alter von ihren Eltern getrennt.
Sie müssten durch ihr Vorleben auf die Kinder wirken. Es müsste eine durchaus nicht asexuelle, im Gegenteil eine sehr liebevolle, eine gesunde, sexuelle Spannung in sich tragende, aber saubere Atmosphäre herrschen, ohne fehlgeleitetes sexuelles Leben. In einer solch seelischen Luft, möchte ich sagen, müssten die Kinder aufwachsen. Dann bräuchte man gar nicht so viel zu reden darüber. Es ist sicher falsch, wenn in der heutigen Zeit dieses Problem sich allzu sehr auf das Intellektuelle verschiebt. Man glaubt, mit einer intellektuellen Aufklärung sei alles getan. Die Kinder müssten am Leben der Eltern reifen, müssten ins Leben hineinwachsen.
In der Fernsehsendung Prisma aus dem Jahr 1971 wies Asperger darauf hin, wie wichtig es für das Kind sei, in seinen ersten Lebensjahren eng bei der Mutter zu sein, wie das nachfolgende Zitat belegt. Die Kinder vom Spiegelgrund erlebten dagegen kaum eine Bindung zu ihren Müttern.
Man muss aber auch sagen, wenn ein Kind bis zum dritten Lebensjahr nicht sehr intensive Mutter-Kind-Beziehungen hat, dass es sich kaum gesund entwickeln kann. Es gibt erschütternde Beispiele, die bis zum physischen Tod führen, wobei die Kinder an einer Infektionskrankheit sterben, denn sie sind widerstandslos geworden. Widerstandslos geworden durch den Hunger nach Liebe.
Während Hans Asperger nach 1945 zu einem der wichtigsten Heilpädagogen aufsteigt, sind Waltraud Heupels Recherchen an ihr nicht spurlos vorübergegangen.
Abschließen kann man es nie. Aber es hat sich beruhigt. Ich war ja inzwischen zweimal im Krankenhaus. Ja eben, aus diesen Gründen. Ich habe es mental nicht vertragen und bin in solche Depressionen hineingekommen. Und bin es auch heute noch.
Die neuen Erkenntnisse über ihren ehemaligen Kinderarzt Hans Asperger verfolgen Waltraud Heupel noch immer. Jedes Jahr denkt sie an den Tag, an dem ihre Schwester sterben musste.
Ich zünde eine Kerze an und werde ganz still und bleibe an meinem Schreibtisch sitzen und denke an sie. Und ich habe ihr Bild auch dort hängen. Mehr kann man nicht. Man liebt es, als ob es lebendig wäre. Und das geht vielen Menschen so. Sie ist eigentlich der Motor für das alles gewesen. Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, sie möchte mir alle anderen Kinder vorstellen, von denen sie erfahren hat, dass es ihnen auch schlecht gegangen ist.